Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
In dieser Podcast-Folge soll sich alles rund um das dicke, kurze, dünne oder lange Ding drehen. An all jene, die jetzt an was anderes gedacht haben als Pasta, shame on you. Hallo, ich bin Theresa vom Projektteam Frame und wir befinden uns aktuell im fünften Semester unseres Produktmarketing- und Projektmanagement-Studiums an der FH Wiener Neustadt am Campus Wieselburg. Gemeinsam mit meinem Studienkollegen Adrian gehen wir der Nudel heute auf den Grund des Kochtopfes.
Im Zuge unseres fünften Semesters an der FH dürfen wir an einem Marketingprojekt im Lebensmittelbereich arbeiten. Unsere Auftraggeber, die Gründer des Unternehmens Pastazeit, beschäftigen sich mit Nudeln, welche alles andere als gewöhnlich sind. Pastazeit bietet Alternativen zur herkömmlichen Weizennudeln, wie beispielsweise Linsen, Cognac oder Kürbiskernnudeln. Wir dürfen heute Markus, einen der Gründer von Pastazeit, bei uns im Studio begrüßen. Schon mal vorab, danke für deine Zeit. Und wir hoffen auf ein spannendes Gespräch.
Dankeschön, freut mich auch hier zu sein. Bin schon sehr gespannt, was mich heute erwartet mit euch.
Damit ich die Zuhörer und Zuhörerinnen besser kennenlernen und wir erfahren können, ob du der wirkliche Pasta-Experte bist, haben wir uns ein paar Pasta-Quiz-Fragen ausgedacht wollen da quasi die Wahrheit ans Licht bringen.
Ja.
Genau, und da starten wir direkt mit der ersten Frage.
Ja, die erste Frage ist, in welchem Land wurde die Pasta erfunden? Keine Angst, wir haben da vier Antwortmöglichkeiten immer vorbereitet. Entweder ist es Brasilien, China, Italien oder die USA. Was ist so deine Vermutung?
Im ersten Moment denkt man wahrscheinlich alle, das ist Italien, aber soweit ich informiert bin, sind es die Chinesen gewesen.
Richtig.
Stimmt das?
Absolut richtig. Eigentlich stammen eben die Nudeln aus dem asiatischen Raum. Wie Marco Polo zu seiner Reise nach China aufgebrochen ist, haben die Italiener bereits seit mehreren Jahrhunderten eben die Pasta gegessen. Anders als die Asiaten und eben in Folge großteils in Asien verspeisen die Italiener halt ihre Pasta meistens trocken und nicht in der Suppe schwimmend. Somit ja, ist es ein gesamter Hauptbestandteil der Mahlzeit mit Soße.
Genau, dann kommen wir gleich auch direkt zur nächsten Frage. Welche Nation konsumiert die meisten Pasta-Produkte? Als Antwortmöglichkeiten gibt es wieder Italien, Tunesien, Venezuela und Deutschland.
Ja, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen Italien.
Ja, liegst du sehr richtig, ja. Weil die Italiener sind wahre Nudelliebhaber. Die essen nämlich 25 Kilo Nudeln pro Jahr und pro Person. Tunesien liegt auf Platz 2, witzigerweise sogar schon, mit 17 Kilogramm. Glaubt man, glaube ich, auch nicht. Und Venezuela schon auf 3. Wir mit Österreich sind da mit 4,6 Kilo pro Person sehr weit abgeschieden, muss man sagen.
Ja, dass Tunesien und Venezuela in die Top 3 sind, überrascht mich ein bisschen. Mir hat einmal eine Lehrerin erklärt, dass dass aus Liebe zur Pasta quasi eine eigene Religion gegründet wurde. Diese heißt Pastafari. Ich vermute, du kannst dir die Frage ein bisschen denken. Markus, weißt du, woher die Religionsbewegung der Pastafari eigentlich stammt? Also zur Auswahl stehen die Länder eben Italien, Australien, die USA und China.
Also keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gesagt, die Amerikaner sind für sowas prädestiniert. Ich weiß nicht.
Das ist absolut richtig.
Na, bitte.
In der Religionsparodie Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters wird eben genau dieses als Gottheit bezeichnet, die mit dem Satz, es werde Licht, das Universum erschaffen haben soll. Also ja, du hast dich als ein sehr, sehr würdiger Pasta-Kenner herausgestellt eigentlich.
Jetzt sollte ja schon gleich was mit Nudeln machen.
Ja, das ist richtig.
Witzigerweise, ja. Genau, ja. Also jetzt, wo wir wissen, dass du ein wahrer Pasta-Experte bist, wollen wir noch ein bisschen mehr von dir selber und vom Unternehmen ein bisschen wissen. Und genau, und warum wir eben ein Pasta-Unternehmen gegründet habt, das weizenfreie Nudeln produziert. Und genau, also wie seid ihr da drauf gekommen?
Naja, wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben einfach ein bisschen den Markt sondiert, ja, und haben einfach ein bisschen recherchiert und haben einfach gemerkt, dass es im Speziellen am Pasta-Markt die letzten Jahrzehnte eigentlich relativ wenig Innovationen gegeben hat. Es gibt natürlich verschiedenste Anbieter, die Pasta in den unterschiedlichsten Formen herstellen, mit den unterschiedlichsten Weizen-Rohstoffen, ob das jetzt Dinkel ist, ob das jetzt herkömmlicher Weizen ist oder auch Roggen. Aber wir haben halt dann gemerkt, dass es vor allem im Bereich der alternativen Nudeln dort durchaus Möglichkeiten gibt, da eine Marke zu positionieren. Und das war jetzt eigentlich auch der Zugang, warum wir gesagt haben, okay, Pastazeit soll eine Marke sein für alternative Nudelprodukte, alternative Pasta. Und so sind wir eigentlich zu der Idee gekommen. Ja,
ja, voll spannend. Und echt eine Wahnsinnsidee auf jeden Fall. Und auch sehr schmackhaft, haben wir ja schon ab und an probieren dürfen. Genau. Und wir wollen ja ein bisschen so in das Unternehmertum so ein bisschen eintauchen heute mit dir. Und deswegen haben wir uns gedacht, würden wir dich gerne fragen, was sind so Unternehmensschritte oder Entscheidungen, wo du dir im Nachhinein denkst, ja, okay, hätten wir vielleicht anders machen können. Oder gibt es irgendwas, was du sagst, das würde ich immer wieder so machen?
Naja, im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja. Und für mich, mein größtes Learning ist einfach das, du musst das überhaupt damit tun, um überhaupt in die Situation zu kommen, war was richtig oder war was falsch. Ja. Ich glaube, es geht vielen von uns so, dass wir hin und wieder mal eine Idee haben, wo man sagt, okay, das hätte Potenzial, das wäre toll. Ich vertritt halt die Meinung, dass ich sage, okay, ich muss es probieren. Ja. Das muss natürlich alles in einem verhältnismäßigen Risiko stehen, ja, ich brauche nicht immer meine komplette Existenz dafür riskieren, aber ich muss es letztendlich einmal probieren, ich muss ins Tun kommen, um zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so wie es bei uns war bei Pastazeit, wir haben natürlich gewisse Höhen und Tiefen durchschritten, speziell da, wenn ich an die Anfangszeiten denke, wo wir begonnen haben, die Nudeln zu entwickeln, die Nudeln, die Pasta zu produzieren, wie ihr wahrscheinlich denkt oder wisst, haben wir ja bis zu dem Zeitpunkt, bis 2018, wenn wir Pastazeit gegründet haben, ja eigentlich mit der Nudelproduktion überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich bin gelernter Betriebswirt, der Martin, mein Kollege, ist gelernter Brauer, also Bierbrauer. Also wir sind nicht komplett unterschiedliche Zugänge. Und da haben wir halt natürlich sehr viel Lehrgeld gezahlt und aber es gibt jetzt nicht speziell irgendwas, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Also es ist das Wichtigste und das ist einfach mein größtes Learning, ist einfach tun und versuchen, auch Fehler zu machen und auch Fehler zuzulassen, aber die Fehler halt dann, wenn es geht, nicht zu oft zu wiederholen. Ja.
Ist da beim ins Tun kommen irgendein Moment hängen geblieben, wo du sagst, das ist so ein klassischer Pasta-Zeit-Moment, der wird immer quasi für uns, für dich und für Martin quasi so als erster Schritt stehen bleiben, beziehungsweise wo sich doch so, ja.
Ja, auf alle Fälle. Also vor allem, wenn du ganz am Anfang bist und du von null anfängst, es nimmt dich halt am Anfang keiner ernst. Ja? Und das ist halt vor allem dann extrem schwierig, von null auf eine Nudelproduktion zu starten. Und wir haben halt am Anfang versucht, Partner zu finden. Wir haben auch mit den Großen gesprochen, also die Big Player am Markt, aber dementsprechend wirst du also als Kleiner dann nicht oder wenig oder bist gar nicht wahrgenommen. Ja. Und so ist uns halt dann nichts anderes übergeblieben, dass wir halt die kleinen Hersteller kontaktieren, mit den kleinen Herstellern ja, Gespräche führen, die uns da eben unterstützen bei der Produktion. Und dann haben wir einen gehabt, der uns unterstützt, der war da sehr euphorisch, hat gesagt, ja, das machen wir. Er hat zwar aus diesen Rohstoffen wie Linsen oder Kichererbsen bis zu dem Zeitpunkt keine Pasta gemacht, aber so nach dem Motto, es kann nicht so schwer sein, das machen wir schon. Ja. Und dann war es halt einfach so, dass wir gestartet sind. Dann habe ich, es waren nicht viel, es waren glaube ich 2 Tonnen oder so, habe ich 2 Tonnen Linsenmehl besorgt und habe sie ihm geschickt und der hat das dann gemacht und ich voller Freude unser erstes fertiges Produkt in den Händen gehalten. Kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man nach Monaten Entwicklung und der Idee ein fertiges Produkt in der Hand hat. Und ich bin halt dann voller Freude nach Hause und habe versucht, die Pasta zu kochen. Und dann ist es halt so gewesen, dass die komplette Pasta zerfallen ist. Ja? Weil wir da das erste Mal gemerkt haben, okay, Pasta aus allem außer Weizen zu machen, ist doch nicht so einfach. Und das war halt so dieser Pasta-Zeit-Moment für mich oder auch für den Martin, wo wir gesagt haben, okay, es wird wahrscheinlich einen Grund geben, warum es nicht so viele Anbieter gibt, die in diesem Bereich tätig sind. Und das war eigentlich so unser Pasta-Zeit-Moment, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir das professioneller machen, dann müssen wir das besser machen. Ja.
Und seid ihr da selber ein bisschen in die Entwicklung gegangen oder wie hat das dann eigentlich gestartet, dass ihr sagt, hey, ja passt, ich mache jetzt Nudeln, aber wenn der Produzent das nicht kann, ist das schwierig, habt ihr dann auch daheim irgendwie probiert? Oder
ja, natürlich, natürlich startest du zu Hause. Ja. Also das geht wahrscheinlich vielen so, der Produkt oder Idee hat, der einfach einmal zu Hause versucht, Prototypen zu basteln, ja, ob das jetzt in der Küche ist oder in der Werkstatt, egal was. Und versucht halt zu Hause einmal die Idee irgendwie umzusetzen. Ja. Dass das natürlich dann in der großen Produktion, in der Massenproduktion was anderes ist, als wie wenn ich zu Hause ein halbes Kilo Mehl mit Wasser verrühre, ist was anderes. Ja. Wir haben einfach gemerkt, dass es so viele Faktoren Bedarf, vor allem in diesem Bereich der Lebensmittelherstellung, dass es einfach nicht so einfach ist, wie es auf der Verpackung aussieht, weil auf der Verpackung steht Inhaltsstoffe, Mehl und Wasser, also mehr ist da wirklich nicht drinnen, aber da spielt einfach so viel Know-how hinein, das richtige Mischverhältnis. Ich muss natürlich immer wieder auf die Luftfeuchtigkeit zu den unterschiedlichen Jahreszeiten schauen. Ich muss auf das Trocknungsverfahren schauen. Also das spielen sehr, sehr viele Aspekte mit. Und das hast du halt am Anfang in der Küche, wie wir gestartet sind, absolut nicht abschätzen können. Und dieser Aha-Effekt und dieser Punkt zu sagen, hey, da steckt mehr dahinter. Ja, das war halt so der erste richtige Pasta-Zeit-Moment, ja.
Hört sich cool an, auf jeden Fall.
Hat so während der Entwicklung so oft Momente gegeben, wo man einfach gesagt hat, fuck it, wir hauen den Hut drauf, wir wollen nicht mehr, wir bleiben bei dem, was wir sind, ich bleib Betriebswirt und Martin, du bleibst Bierbrauer und na, Pasta-Zeit, wir haben es probiert. Wie oft hat man mit so einem Gedanken gespielt, dass man sagt, okay, eigentlich, na, es interessiert mich einfach gar nicht mehr.
Also diese Gedanken, die sind ja nicht nur in der Vergangenheit. Also diese Gedanken hast du natürlich auch, die haben wir heute noch, ja, weil es einfach, und so ehrlich muss man sein, es ist einfach nicht oder oft nicht einfach ist, ein Unternehmen aufzubauen, dahingehend zu sagen, okay, ich habe eine Idee und ich versuche die Idee umzusetzen und mache die Idee groß. Ja. Wir arbeiten jetzt schon intensiv seit 2018 daran. Und es sind halt immer wieder Herausforderungen. Ja. Und du hast immer wieder Punkte, wo du sagst, okay, wo du dich hinterfragst, steht sich das eigentlich dafür? Ja, steht sich das der Einsatz dafür, für das, was dann vielleicht mal rausschauen wird? Ja. Also das habe ich mir natürlich oft gedacht, ja, und das denke ich mir auch jetzt hin und wieder. Und das war auch der Grund für mich jetzt, zu sagen, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann mache ich das mindestens mit einem Partner. Ja. Also eine One-Man-Show wäre für mich nie in Frage gekommen, weil genau dann hier eben das Problem eintritt, der Motivation. Ja. Du kannst dich nicht immer selbst motivieren. Du bist einmal in einem Loch drinnen, du weißt einfach hin und wieder einmal nicht weiter, du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht und dann brauchst du einfach jemanden, der dich mitzieht. Ja. Und das war der Grund, warum ich immer gesagt habe, wenn ich was mache, ja, dann will ich es mit einem Kollegen, also mit einem Geschäftspartner machen, um eben dieses Problem irgendwie zu minimieren und auch auf die Seite zu stellen, wo man halt wirklich füreinander da ist und sich gegenseitig einfach motiviert. Und ich glaube, das ist einfach das Wesentlichste, ja, dass du immer motiviert bist und dass du immer dranbleibst, weil ich der Meinung bin, dass es ganz wenige Unternehmen gibt, die von heute auf morgen Erfolg haben. Es gibt sie natürlich, ja. Aber das ist die verschwindende Minderheit, ja. Und das sind meistens die was vor den Vorhang geholt werden, die Unicorns, wie sie alle heißen, Das sind meistens immer die, die am meisten leuchten. Das sind meiner Meinung nach aber die wenigsten. Und es gibt so viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die jahrelang an ihrer Idee, in ihren Träumen arbeiten und vielleicht auch einmal scheitern. Ja, das ist auch okay. Aber ich glaube einfach, dass es die Regel ist, dass du länger brauchst, um etwas zu erreichen, um etwas aufzubauen. Und da gehören, ich glaube, solche Gedanken einfach dazu, zu sagen, okay, lass ich doch nicht selber bleiben, weil ich kann die Zeit anders und besser nutzen. Aber das ist, glaube ich, das gehört dazu.
Wie lange hat es für dich gedauert im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, dass ihr gesagt habt, ihr seid beliebäugelt worden, ihr seid so, ja, okay, jetzt gründen es. Wie lange hat es da gedauert, bis dass man dann wirklich sagt, okay, du und dein Geschäftspartner, ihr seid jetzt Unternehmer und das macht es nicht nur aus Jux, sondern ihr werdet als die Unternehmer von Pastorzeit gesehen.
Das hat natürlich gedauert dahingehend, weil ich jetzt persönlich als Person ja immer schon die Idee gehabt habe und letztendlich auch irgendwie einen Traum gehabt habe, Unternehmer zu sein. Ja, das heißt, ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten, jetzt bin ich 36, letzten 20 Jahren intensiv mit dem Thema zu sagen, okay, ein Unternehmen zu haben, ein eigenes Unternehmen zu haben, ein Produkt zu haben, das zu einem passt, zu dem man steht, was man letztendlich auch unternehmerisch dann auch irgendwie verwerten kann. Und da kommst du natürlich in die Situation, wenn du ein Typ bist, der immer gerne über Ideen spricht, der über Träume spricht, dass du dann vielleicht ab einem gewissen Punkt dann vielleicht gar nicht mehr so ernst genommen wirst. Ja. So nach dem Motto, ja, jetzt hat er wieder eine Idee und das wird verwirft er in 14 Tagen wieder. Und natürlich kommst du dann in eine Situation, wenn du dann wirklich sagst, okay, du gehst an den Start, dass dich zu Beginn halt dann gewisse Leute halt dann vielleicht nicht mehr so ernst nehmen, wie es vielleicht sein sollte. Und das haben wir einfach am Anfang auch gemerkt, wo sie gesagt haben, ja genau, gründet es einmal, passt ein Unternehmen. Aber das ist halt dann relativ schnell gewichen, ja, wie wir dann eben online gegangen sind, wie wir die ersten Produkte gehabt haben, wie dann auch die ersten potenziellen Investoren an uns herangetreten sind. Also das hat man schon gemerkt, dass da ein schnelles Umdenken stattgefunden hat. Aber das war am Anfang wirklich so im Freundeskreis und im Familienkreis, vor allem bei mir, dann so, okay, ja, schauen wir mal, was wird.
Das lässt uns, glaube ich, schon ziemlich gut auf unsere nächste Frage überleiten, weil an unserem Campus werden ja recht viele Startups gegründet und jetzt wäre halt für uns interessant, hast du irgendwelche Tipps, die du Startup-Gründer und Gründerinnen geben kannst oder sagst, hey, das wäre irgendwie ein Learning, sowas sollte jeder wissen?
Ja, da kann ich mich nur wiederholen. Ja. Ich bin der Fan vom Machen, ich bin der Fan vom Tun, ja. Ich bin der Fan vom auch Fehler machen und ich bin relativ, ja, ich bin kein großer Fan von Theorie, ja. Weil ich der Meinung bin, dass man sehr viel zerdenken kann. Es macht natürlich Sinn, sich über gewisse Dinge Gedanken machen, vor allem wenn es um finanzielle Aspekte geht, ja. Aber man kann sehr viele Dinge analysieren, man kann versuchen, gewisse Dinge zu bewerten, man kann Analysen machen etc. Aber wissen tue ich es erst dann, wenn ich an den Start gehe und wissen tue ich es erst dann, wenn ich es wirklich mache. Und das ist für mich einfach das Wichtigste. Ich glaube, einfach tun, ja, einfach tun und dranbleiben und sehr viel Ausdauer. Ja, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass es einfach Zeit braucht, gewisse Dinge zu lernen, damit es einfach Zeit braucht, letztendlich auch das Projekt zu entwickeln. Es ist halt immer am Anfang relativ einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Produkt- oder eine Dienstleistungsidee, ich gehe in den Start, aber das, was ich mir am Anfang ausmale, das, was ich mir am Anfang vornehme, ist meistens oft nicht so, was dann in der Realität sich widerspiegelt. Ja, du gehst dann an den Start, du sprichst mit den ersten Kunden und irgendwann entwickelt sich das ganze Projekt und kriegt dann eine Eigendynamik und sehr viel ist im Flow, also sehr viel entwickelt sich eigentlich erst. Ja, also ganz schwierig, dass man eigentlich ein Unternehmen auf dem Reißbrett plant, ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das und das und das tritt dann ein und das ist der nächste Schritt, sondern es passiert sehr viel, ja, und es passiert einfach sehr viel im Tun, und das ist eigentlich so mein, mein, mein Rat an alle, die wirklich einmal überlegen, ein eigenes Unternehmen zu haben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist für mich tun, ist für mich Ausdauer, ist für mich dranbleiben und ist für mich Fehler zulassen. Ja, also wenn ich immer darauf fokussiert bin, keinen Fehler zu machen, dann werde ich hundertprozentig Fehler machen und Fehler sind letztendlich gut, weil nur durch Fehler lernt man. Und ich bin der Meinung, dass halt einfach auch die Fehlerkultur oder da wir in Österreich da noch ein bisschen Aufholbedarf haben im Vergleich zu anderen Ländern. Ich will jetzt nicht explizit die USA hernehmen, aber es ist halt schon eine andere Kultur, wenn man erzählen kann, dass man gescheitert ist oder dass man einen Fehler gemacht hat. Ja, und das ist halt bei uns jetzt derzeit noch nicht so verbreitet. Es kommt Gott sei Dank schon, aber das ist halt einfach das Thema, dass auch dazu stehen, zu sagen, okay, ich bin vielleicht auch gescheitert. Ja.
Aber ich glaube, so die ganzen Fehler, die man dann macht, sind sicher für irgendwas auch gut, denke ich mir zumindest immer. Und ich glaube, wenn man dann die Konsumenten und die Konsumentinnen am Schluss sieht, die das Produkt dann kaufen und die dann super zufrieden sind, dann hat sich das ja, glaube ich, ziemlich ausgezahlt.
Ja, das wäre der Idealfall, ja, weil der Konsument natürlich, der ins Regal greift, die ganze Story dahinter nicht kennt. Er kennt ja die Arbeit nicht, er kennt ja die Höhen und Tiefen nicht. Ja. Wenn das so ausgeht, ist es okay, der Konsument und der Kunde greift ins Regal, kauft und ist zufrieden und ist vor allem so zufrieden, dass er wieder kauft und ich habe einen Stammkunden gewonnen, dann ist das, was natürlich das Ganze vorher an Höhen und Tiefen, an Herausforderungen, an Fehlern dann wegmacht. Ja, das stimmt.
Und vielleicht noch abschließend eine Frage, hättest du irgendwie eine coole Story zu irgendwelche Konsumenten oder Konsumentinnen von dir, wo ihr vielleicht immer wieder zum Lachen kommt und wo ihr euch denkt, gut, dass wir unser Unternehmen gegründet hätten, das hätten wir sonst so vielleicht nie erlebt.
Ja, es gibt immer wieder Kunden, wo ich nicht verstehe, in welchen Mengen sie gewisse Pasta essen. Und das ist halt bei uns zum Beispiel, wir haben für mich ein ganz spannendes oder für uns ein ganz spannendes Produkt, das sind Cognac-Spaghetti. Cognac ist jetzt nicht Alkohol, sondern Cognac ist eine Pflanze, die Cognac-Pflanze, und aus dieser Knolle wird ein Mehl, also wird ein sehr ballaststoffreiches Mehl gewonnen, das die Eigenschaft hat, dass sie das 200-fache ihres Eigengewichts an Wasser speichern kann. Und deswegen ist die Cognac-Spaghetti oder die Cognac-Pasta dahingehend sehr interessant, weil sie eigentlich zu 98% aus Wasser besteht. Das heißt, von den Nährwerten her ist da nichts drinnen. Ich muss jetzt den lügen, ich glaube, wir sind bei 5 Kilokalorien auf 100 Gramm und das war's. Ja, also de facto nichts. Und das ist halt ein typisches Functional Food, was bei uns einfach gut funktioniert, weil es einfach wirklich für die Zielgruppe ausgelegt ist, die sich bewusst ernähren wollen, die letztendlich auch vielleicht Gewicht reduzieren wollen, was ja mit so einem Produkt ja auch durchaus möglich ist. Natürlich, wie überall, gehört natürlich eine ausgewogene Ernährung dazu, aber das ist ein spannendes Produkt und wir haben da einen Kunden, der ist auf uns aufmerksam geworden. Und da hat er mal so eine Packung bestellt, da sind zwei Beutel drinnen, also das sind zwei Mahlzeiten und wie viel Nudeln esst ihr im Jahr? Ja, also du hast vorher gesagt, in Österreich sind wir bei 4,6 Kilo. Ja, genau. Also ich glaube persönlich nicht, dass ich auf 4,6 Kilo komme. Mhm. Ja. Und der bestellt jede Woche 25 Packungen Cognac-Nudeln. Das sind 25 mal 4, das sind 10 Kilo. Ja. Und dann denkst du dir, okay, was macht er damit? Ja? Und dann war mal was, dass mit der Paketzustellung etwas nicht geklappt hat. Oder der Postbote hat, glaube ich, an der falschen Tür geklingelt oder wie auch immer. Auf alle Fälle hat mich der Kunde angerufen. Und wir sind halt so ins Gespräch gekommen und ich habe ihn gefragt, ja, es ist voll super, dass wir so einen tollen Stammkunden haben, aber mich würde interessieren, wie kann man die Menge an Cognac passt. Also wir reden ja nicht von einer normalen Nudel, Spaghetti, die ich mir zu einer Tomatensoße, sondern wir reden halt von Cognac-Pasta, die halt ein spezielles spezielles Zielpublikum hat, das ist halt so. Ja. Und ich gesagt, nein, die taugt einem so, die isst er jeden Tag. Die ist jetzt Mittag zwei Packungen, am Abend zwei Packungen, das isst er jeden Tag. Ja. Und das sind so lustige Geschichten, wo man denkt, okay, nicht einmal ich als Gründer könnte 10 Kilo Cognac-Nudeln in der Woche mir irgendwie zu Leibe führen. Also das ist immer ganz spannend und lustig, welche Arten von Kunden das gibt und wie die Kunden letztendlich auch das Produkt sehen. Ja. Für mich, ich mag die Cognac-Nudeln, ja, aber ich könnte jetzt nicht kiloweise in der Woche davon essen. Das ist
nicht möglich. In der Menge wird es wahrscheinlich schwierig, ja. Aber auf jeden Fall ein cooler Kunde.
Mich würde noch interessieren, wie siehst du die Zukunft von Pastazeit oder gibt es so einen 10-Jahres-Plan oder man muss in einem Businessplan, wenn man wahrscheinlich um Geld bei Banken und anderen Investoren anfragt, ja einen Plan vorlegen, wo man das Unternehmen sieht. Wo seht ihr Pastazeit im Jahr 2038 oder ja, in 15 Jahren?
15 Jahren, naja. Also wenn ich eine Vision habe, dann sehe ich natürlich Pastazeit schon als österreichische Marke, die als die Weizenalternative wahrgenommen wird. Ja. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Ja. Wir haben das Glück oder derzeit noch den Vorteil, dass wir eigentlich der einzige Anbieter sind in diesem Segment in Österreich, als österreichischer Anbieter. Es gibt natürlich immer wieder Anbieter aus Deutschland, aus Italien. Also ich sehe uns hoffentlich eben wirklich als die Marke, als die, oder wir wollen eben in 10 Jahren als die Marke wahrgenommen werden für alternative Pasta. Die derzeitige Situation sehe ich halt auch derzeit auch relativ nüchtern, so wie sie ist. Ja, ich glaube einfach, dass die bestehende Teuerung, vor allem im Bio-Sektor, in dem wir uns halt auch befinden, der natürlich nicht spurlos an einem vorübergeht. Ja. Die Leute müssen sparen, ja, und wenn ich spare, dann sparen verständlicherweise natürlich die meisten wahrscheinlich dann nochmal beim Essen. Ja. Und das merken wir. Ja. Wir haben Gott sei Dank eine Käuferschicht, die trotzdem sehr loyal uns gegenübersteht, aber man merkt es einfach. Und wie wir alle anderen Unternehmer, vor allem auch in der Lebensmittelbranche, hoffen wir doch, dass die Situation sich bald wieder verändert und bessert. Und ja, ich bin optimistisch, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir haben heuer sehr viel vor. Die nächsten 1-2 Jahre ist sehr viel geplant. Aber ich habe auch aufgehört, mir jedes Jahr Ziele zu setzen. Also ich habe eine Vision, ja, die will ich erreichen. Ich will das Unternehmen so aufbauen, dass wir gesund wachsen. Ich habe jetzt nicht vor, auf Teufel komm raus Umsatz zu machen, sondern es soll einfach wirtschaftlich passen. Und da sind wir auf einem, glaube ich, ganz guten Weg.
Ja, cool. Vielen Dank für deine spannenden und ehrlichen Einblicke in dein oder euer Unternehmen eigentlich. Ich glaube, da haben wir uns beide jetzt ein bisschen was mitnehmen können aus dem Gespräch. Und genau, jetzt wissen wir auch, dass die Pasta ursprünglich nicht aus Italien stammt und dass wir vielleicht bald mal das fliegende Spaghetti-Monster verehren oder auch nicht, je nachdem. Und ich glaube, die Startup-Tipps und die generellen Einblicke sind, glaube ich, für viel sehr spannend und sicher auch eine kleine Bereicherung. Danke, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat uns voll gefreut.
Voll gern. War sehr, sehr nett, mit euch zu plaudern. Dankeschön für die Einladung.
Ja, gerne. Danke fürs Kommen. Wir sind das Projektteam Frame und bedanken uns nochmal bei Markus fürs Kommen und wünschen euch noch einen schönen Tag. In diesem Sinne,
Pasta la vista.